Also nur ein Überflug. Wir wissen, dass Johannes hier uns 7 Tage wiedergibt in diesem Abschnitt von Kapitel 1, von Vers 19 bis Kapitel 2, bis er von dieser Hochzeit zu Kana berichtet. Und er gibt uns diese einzelnen Tage wieder und wir kamen bereits bis zu dem Tag 3, wo Johannes Jesus wieder vorbeigehen sieht und seinen Jüngern ausruft und ihnen sagt: Leute, seht, seht auf das Lamm. Und von da möchte ich diese paar Verse lesen. Also, ihr seht, ne, am folgenden Tag, da ist ein nächster Tag, das ist der 3. Tag von Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und 2 seiner Jünger, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Also, wenn ihr euch das vorstellt, hier ist Johannes, der größte Mann in dieser Geschichte. Lange wurde auf ihn gewartet. Er ist der Prophet, der anerkannte Prophet des Volkes. Und seine 2 Jünger stehen hier neben diesem gewaltigen Mann. Und da kommt Jesus vorbei. Wir wissen nichts von diesem Mann Jesus, dass er in dieser Zeit schon irgendein großes Volk hinter sich gezogen hat. Nein, sondern wir sehen eher, dass das Volk sich um Johannes versammelt und Johannes zu seinen Jüngern sich wendet, ihnen eine Aufforderung gibt. In diesen Worten: Seht das Lamm, das, wo er das 2. Mal es ihnen schon sagt, hier liegt eine Aufforderung. Hier liegt ein Appell an seine Jünger. Hier liegt eine Frage: Ihr Jünger, was macht ihr noch hier bei mir? Das ist das Lamm Gottes. Er ist derjenige. Und ich bin mir überzeugt, dass in diesen Worten ein Aufruf liegt an seine Jünger. Da Johannes uns es immer kurz und knapp hier alles schildert und bezeichnet. Wir wissen, dass selbst Johannes der Täufer schon monatelang gepredigt hat, bis es zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Ereignis kommt. Und trotzdem haben wir seine Botschaft nur in knappen Sätzen beschrieben. Daher denke ich, dass das ein Aufruf ist an seine Jünger und sie verstehen es. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Seht das Lamm Gottes. Eine Aufforderung. Und wir sehen es aus der Handlung der Jünger. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgen Jesus nach. Da werden keine Fragen gestellt, sondern sie haben die Botschaft verstanden und sie folgen Jesus nach. Wisst ihr, aus diesen ersten Bildern, die wir hier sehen können, dass Leute Jesus nachfolgen, entstand ein Begriff, eine Bezeichnung. Das sind Nachfolger Jesu. Nur aus diesem Ereignis, also aus diesen ersten Ereignissen, sehen wir eine ganze Geschichte. Hier kommt ein Schneeball ins Rollen. Hier sehen wir die ersten Nachfolger. Und wir sehen, wenn wir diesen Beginn der Nachfolge betrachten, sehen wir Ecksteine. Wir sehen Fundamente, die hier gelegt werden. Und den ersten Fundament der Nachfolge Jesu sehen wir, dass es gilt, Jesus nachzufolgen über allem anderen. Wie ich erwähnt habe, Johannes war der größte Mann Gottes gewesen. Es war der Prophet, der seit 400 Jahren sozusagen erwartet wurde. Er war der, der in dieser Zeit hochgehalten wurde, höher als alle anderen. Und jetzt kommt Jesus und wir sehen das Bild, dass Jesus nachzufolgen steht wirklich über allem. Die Nachfolge Jesu. Aus der Betrachtung dieses Bildes kristallisiert sich heraus, es geht über alles. Es geht sogar über das Verlassen eines Mannes Gottes, eines Propheten, eines größten Mannes Gottes. Und definitiv, wenn Jesus in die Nachfolge ruft. Da hat sich auch heute nichts verändert. Jesus nachzufolgen bedeutet, über allem anderen das zu stellen. Über den letzten Trend, den wir vielleicht interessiert nachfolgen. Jesus nachzufolgen ist über allen Hobbys, allen Informationen, die wir nachlaufen, jeden Tag aufs Neue. Jesus nachzufolgen ist sogar über jede Predigt, die du irgendwo gehört hast oder vielleicht wo du hinterher bist, den letzten Trend, die letzte Predigt von irgendjemandem zu hören, auch des Johannes des Täufers, das letzte Buch vielleicht, hinter dem du hinterher bist, das letzte Rezept, das du unbedingt hören willst und auch die letzte WM, die du so gerne mitverfolgst. Ihr Leben, das bedeutet nicht, dass man all diese Dinge nicht machen darf, dass man nicht die letzte Predigt oder die letzten, das letzte Rezept von XY unbedingt hören will oder das letzte Spiel sehen oder hören will, wie es gelaufen ist. Aber es muss uns deutlich werden, die Nachfolge Jesu steht über allem. Jesus nachfolgen bedeutet hier in unserem Bild sogar den Johannes den Täufer zu verlassen, um Jesus zu folgen. Also, wir sehen noch etwas, dass es definitiv bedeutet, Dinge zu verlassen. Jesus nachfolgen wird immer damit in Verbindung stehen, Dinge zu verlassen. Und ich möchte persönlich fragen, welche Dinge gibt es oder gab es in deinem Leben, die du verlassen musstest? Wenn es nichts gegeben hat, das du in der Nachfolge Jesu verlassen musstest, dann musst du dich prüfen, folgst du dem richtigen Jesus nach? Weil dem richtigen Jesus nachzufolgen, bedeutet es immer, etwas zu verlassen. Und das sehen wir hier aus dieser Geschichte. Johannes, der Täufer, hat Jesus vorgestellt als das Lamm Gottes, als das Bild des Lammes Gottes. Wisst ihr, in der Betrachtung nur dieses Bildes, wenn wir sagen würden, wir folgen Jesus als Lamm nach, selbst nur dieses Bild des Lammes wird uns vor viele Herausforderungen stellen. Ich weiß, dass viele, die in die Nachfolge treten, leider das Bild des Lammes so weit eingegrenzt haben, dem sie nachfolgen, dass sie sagen, ja, das Lamm ist der Retter meiner Sünder, meiner Sünden, Verzeihung. Das ist der Jesus, dem ich nachfolgen möchte. Und wisst ihr, wenn wir das Lamm so einschränken, dann gibt es in der Tat sehr wenig Herausforderungen an unser Leben, Dinge, die wir verlassen müssen. Weil dann sehen wir das Lamm, wir sehen diesem Jesus, dem wir nachfolgen möchten, nur als denjenigen, der für uns etwas gibt, der für uns da ist, der um unseretwillen gekommen ist, der alles dafür getan hat, dass du von dem Zorn Gottes erlöst wirst, dass deine Sünden vergeben sind, dass du in Frieden mit Gott kommst, dass du ein ewiges Leben hast und dass du einmal in der Herrlichkeit bist und das erreicht hast. Und das war's. Ihr Lieben, das Bild des Lammes, nur das Verständnis des Lammes liegt viel tiefer. Und aus dem Grund hatten wir uns Zeit genommen, das zu betrachten, welch ein Bild des Lammes Gott dem Volk eröffnet hat, aufgezeigt hat, dass es viel, viel tiefer liegt. Also Jesus nachzufolgen, bedeutet das richtige Bild des Lammes zu verstehen und diesem richtigen Jesus nachfolgen. Und das bringt auf Herausforderungen. Ich möchte aber noch etwas hinzufügen, um wirklich jemanden nachzufolgen, Jesus als Lamm nachzufolgen, musst du es kennen. Macht das Sinn? Wenn du jemanden nachfolgen willst, dann musst du ihn kennen. Du musst wissen, wie er lebt, wie er sich verhält. Du musst wissen, welche Wege er geht. Du musst ihn buchstäblich heute, wenn wir jemanden nachfolgen, musst du ihn sehen. Da wir Jesus nicht so visuell, also mit unseren natürlichen Augen sehen, stellt die Schrift uns vor eine Herausforderung, ihn zu kennen. Um Jesus nachzufolgen, um wissen, was wir lassen müssen und was nicht, müssen wir ihn kennen. Und das sehen wir in dem Bild des Paulus, wo er im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 10 und 11 es so deutlich macht. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und ich möchte da die Schlachterübersetzung etwas verändern, um es deutlicher zu machen. Also, ich zitiere es nochmal, damit ihr es vor Augen habt. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und in Schlachter heißt es, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Ihr Lieben, nicht indem ich seinem Tod gleichförmig werde, sondern so, dass ich dadurch seinem Tod gleichförmig werde. Durch die Erkenntnis seiner Auferstehung, durch die Erkenntnis der Kraft seiner Auferstehung, durch die Erkenntnis der Gemeinschaft in seinen Leiden. Das bringt es hervor. Das bewegt es. Das ist das Motiv. Das ist, was uns treibt. So, dass ich dadurch seinem Tod gleichgestaltet werde. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir gleichgestaltet werden im Verlassen. Dass wir wissen, für was wir gestorben sind und für was wir leben. Christus zu erkennen, immer mehr zu erkennen, um seinem Tod gleichförmig zu sein, bedeutet zu wissen, für was ich gestorben bin. Zu wissen, was ich zu verlassen habe und was ich, also wohin ich gehe, in welche Richtung und wem ich nachfolge, was ich verfolge. Wisst ihr, noch ein Bild möchte ich euch einfach aufzeigen, das durch das Betrachten des Lammes so deutlich geworden ist, dass das in den Alltag hineinspricht. Es geht nicht einfach nur um Sündenvergebung, sondern es geht um Hingabe jeden Tag aufs Neue. Ihr erinnert euch an das Lamm, das jeden Morgen und jeden Abend geschlachtet wurde. Das war, wisst ihr, welch ein Opfer, wie das bezeichnet wurde? Das morgens und abends getätigt wurde, das hatte nichts mit Sündenvergebung zu tun, sondern hatte einen anderen Charakter, dieses Lamm. Richtig, das Brandopfer. Das Brandopfer war ein Bild der Hingabe. Und jetzt seht mal, aus 1. Korinther 5, Vers 7, hier ist das Beispiel, wo es uns aufdeckt, dass richtige Verständnis des Lammes und seine Herausforderung, seine größere Herausforderung, als Jesus nur als Retter und Befreier unserer Sünden zu sehen. 1. Korinther 5, Vers 7. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ungesäuert seid. Warum? Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Wisst ihr, dass das Passahlamm nicht ein Sündenlamm war, sondern ein Brandopfer? Zurück zu den Opfern. Das Passahlamm war ein Brandopfer als allererst und nicht ein Sündopfer. Und hier zeigt er uns auf, hier werden wir herausgefordert. Leute, es gibt ein Fest, das heißt das Fest der ungesäuerten Brote. Wofür war das ein Bild? Dass der Sauerteig ausgekehrt wird, das umgewandelt, also auf das Verständnis für heute, dass Sünde ausgekehrt wird, dass volle Hingabe da geschieht. Und wann wurde es geopfert? Morgens und abends. Ihr Lieben, das Brandopfer war ein Bild dafür, der vollen Hingabe an Christus auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Kehrt aus, verlasst diese Dinge, seht zu, dass sie aus eurem Leben verschwinden. Das war das Bild des Brandopfers. Und er zeigt uns hier Christus und sagt, wisst ihr was? Macht das in eurem Leben, weil ihr ungesäuert seid. Warum? Weil das Passahlamm, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Leute, Christus hat sich voll hingegeben. Christus hat sich in dieses Gericht gestellt und hat uns ein Bild gegeben der vollen Hingabe. Und das sollte uns erinnern, wie das Brandopfer, dieses Lamm des Brandopfers, an die volle Hingabe an Christus Jesus. Wann? Am frühen Morgen, wenn du aufstehst, so darfst du sagen, Herr, hier bin ich. Hier sind meine Hände, hier sind meine Füße, hier ist mein Leib, hier ist mein Denksinn. Herr, ich gehöre dir. Das Brandopfer, ein Zeichen, ein Bild für die Hingabe. Ihr Lieben, Johannes ruft hier seinen Jüngern zu und sagt, das ist das Lamm Gottes. Lasst uns nicht einfach nur stehen bleiben bei der Nachfolge dieses Lammes. Oh, das ist das Lamm für die Sündenvergebung, fertig. Das Lamm hat eine viel, viel tiefere Botschaft und greift hinein in unser Leben. Und es bedeutet, die Nachfolge Jesu bedeutet immer, immer alles zu verlassen. Selbst hier Johannes dem Täufer und auch viele andere Dinge in unserem Leben. Also eine Herausforderung an uns. Was musstest du verlassen? Wenn du nichts verlassen müsstest und wenn die Nachfolge es aufzeigt, Jesus nachzufolgen, bedeutet nicht unbedingt, Dinge zu verlassen. Warum? Um Himmels Willen mussten diese zwei Jünger Johannes verlassen. Sie hätten doch bei Johannes bleiben können. Wisst ihr, wenn wir unser Leben der Nachfolge anpassen, oder passen wir die Nachfolge unserem Leben an? Was klingt richtig? Was machen wir? Ist es nicht oft so, dass wir die Nachfolge unserem Leben anpassen? Dass wir es so bequem hinschieben, dass die Nachfolge Jesu in unser Leben, in unseren Alltag hineinpasst. Nachfolge bedeutet, unseren Alltag der Nachfolge anzupassen, Christus anzupassen. Macht das Sinn? Und nicht andersherum. Also, Johannes fordert am dritten Tag seine Jünger heraus und sagt, folgt Jesus. Unheimlich demütig, beeindruckend von diesem größten Mann, dass er seine Jünger, Leute, das waren seine Jünger, die seine Botschaft weitertragen könnten, dass er seine Jünger wegschickt und sagt, da ist das Lamm, er ist derjenige, nicht ich. Und jetzt kommen wir, diesem dritten Tag wird auch automatisch zum ersten Tag der Jünger mit Jesus. Und nun kommen von Vers 38, als aber Jesus sich umwandt, also die Jünger folgen Jesus nach, als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Was sucht ihr? Jesus konfrontiert die Menschen, die sozusagen alles verlassen haben, die Johannes verlassen haben und jetzt Jesus nachfolgen wollen. Und diese Leute konfrontiert Jesus und sagt, was sucht ihr? Wisst ihr, es hat mich herausgefordert. Wir haben gerade letzte Woche gelernt. Wisst ihr, über welche Eigenschaft Gottes wir gelernt haben? Und Jesus ist Gott. Könnt ihr euch erinnern? An den Vers, zum Beispiel an Hebräer 4, Vers 13. Es ist kein Geschöpf verborgen vor ihm, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Von was zeigt es? Von der Allwissenheit Gottes. Gott weiß alles. Gott weiß, auch Psalm 139, den ihr gelernt habt, bezeugt das Gleiche, die Allgegenwart und Allwissenheit Gottes. Und jetzt kommen diese Jünger und verlassen Johannes und wollen Jesus nachfolgen. Und Jesus begegnet sie mit einer Frage. Was sucht ihr? Ist Jesus nicht Gott? Weiß er es nicht? Und das hat mich dahin geführt, dass ich durch die Schrift hindurch hingegangen bin und die Fragen studiert habe, die Gott gestellt hat. Und ich musste etwas feststellen, dass Gott nie, Leute, nie eine Frage stellt, um Information zu erhalten, die er davor nicht hatte. Jesus oder Gott, der Vater, stellt nie eine Frage, um Information zu bekommen, die er nicht hat. Sondern Gott stellt immer Fragen, um den er fragt, zum Nachdenken zu bringen. Um einen Halt in seinem Leben zu schaffen, um ihm zu sagen, Moment mal, bleib mal stehen, bleib mal ruhig, setz dich mal hin und denk mal nach. Mach mal eine Pause und gib Antwort für dich, überleg du dir das, überleg deine Motive, warum? Warum machst du diese Dinge? Angefangen von der ersten Frage, die Gott den ersten Menschen stellt. Wisst ihr welche, Kinder? Wisst ihr, welche Frage Gott den Menschen gestellt hat? Adam, wo bist du? Leute, Gott wusste, wo Adam war. Gott wusste, was Adam gemacht hat und so weiter und so fort. So sehen wir überall, Gott stellt dem Menschen die Frage, weil er ihn zum Nachdenken bringen möchte. Zweitens. In einer jeden Frage Gottes ist Gnade. Wenn Gott Fragen stellt, dann fließt Gnade. Dann ist Gnade da und der Fragende kann richtig darauf reagieren. Und Gott ruft diesen Fragenden auf, hör mal zu, ich habe dir etwas zu sagen. Überprüfe dein Leben, wo du stehst. Ich möchte dieses verdeutlichen mit dem aus Markus 13, Vers 19. Und ich möchte dir sagen, hör mal, wenn du heute Gottes Fragen hörst, wenn du diese Frage verstehst, dann ist es gleich mit Matthäus 13, wo Jesus das Gleichnis erzählt. Und er sagt, der Seemann ging aus zu säen. Und der Samen fiel auf verschiedenen Boden. Und wenn du die Frage verstehst, dann bist du derjenige, dem Gnade zufließt, wo Gott Veränderung in deinem Leben schaffen möchte. Und dann gilt für dich dieses Wort aus Matthäus 13, Vers 9. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hör zu, wenn du Gottes Frage hörst und verstehst, dann höre. Und wo ich durch diese Fragen durchging, die Gott gestellt hat, das möchte ich mit euch machen. Ich möchte durch einige Fragen durchgehen und euch das klar machen. Ihr Lieben, wenn du die Frage hörst und verstehst, dann ist es Gnade an dich, dass Gott dir zuruft und dir sagt, wenn du hörst, diejenigen, die hören, die hört. Okay? Also die Hörenden sollen hören. Und also, ich weiß, es ist ein längeres Beispiel, um diesen Text hier zu beantworten oder es zu verdeutlichen. Diese Frage Jesu an seine Jünger, was sucht ihr? Ich erlaube es mir einfach, wisst ihr, wo Gott eine Lektion dem Adam geben wollte. Und zwar, dass ihm seine bessere Hälfte fehlt. Wisst ihr, er hat eine Riesenlektion draus gemacht. Einfach nur, um dem Adam zu sagen, dir fehlt etwas, hat er nicht das einfach nur mit ein paar Worten gemacht, sondern, wisst ihr, was er machen musste? Die ganzen Tiere mussten versammelt werden und Adam musste sie alle benennen. Und er hat festgestellt, hey, die sind alle 2 und 2. Keiner kam alleine. Also Gott hat eine Riesenlektion veranstaltet für so eine kleine Sache, würden wir sagen. Gott, sag ihm doch einfach oder mach ihm das doch klar. Ja, aber Gott macht so eine große Veranschauung. Und so möchte ich mit euch nicht so eine ganz große Veranschauung, aber ich möchte mit euch durch das Matthäusevangelium gehen. Da ist es, was mir im Studium etwas aufgefallen ist. Und zwar, wenn Gott fragt, und gerade im Matthäus-Evangelium ist es, wenn du die Fragen studierst, die Gott stellt, und ich bezeichne Jesus als Gott hier, ja, dann ist dort ein Muster. Und da sind Fragen, die wir sehen werden, dass sich auf zwei Dinge eigentlich beeinschränken. Und zwar das erste ist das Menschenbild. Also mit der Frage Gottes geht es um das Menschenbild. Und das zweite, das Gottesbild. Durch das ganze Matthäus-Evangelium, wenn Gott Fragen stellt. Und zwar dieses Menschenbild, da geht es um die Gerechtigkeit. Um das Bild der menschlichen Gerechtigkeit, um das Verständnis, ob du das verstehst, die menschliche Gerechtigkeit. Und das Zweite, ob du ein richtiges Gottesbild hast, ob du die Gerechtigkeit Gottes verstehst. Also in allen Fragen werden wir das feststellen. Und ich lege erstmal die so ein paar Grundsteine. Okay, wir gehen zur ersten Frage. Matthäus 5, Vers 13. Matthäus 5, Vers 13. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Also hier werden wir gleich sehen, die ersten Fragen, die Jesus stellt, haben alle damit zu tun, mit dem Menschenbild. Ja? Mit dem Bild des Menschen, seiner Gerechtigkeit. Hast du das richtige Bild deiner Gerechtigkeit? Und Jesus fordert sie heraus, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es gibt nur entweder oder. Damit stellt er die Leute, fordert er sie heraus mit dieser Frage. Leute, was ist mit dem Salz, wenn es kraftlos geworden ist? Entweder du bist Salz und du funktionierst und du wirst gebraucht, oder du funktionierst nicht und du wirst nicht gebraucht. Es gibt entweder oder. In deiner Gerechtigkeit, in deinem Bild, wie du bist, gibt es ein entweder oder. Entweder du passt zu Gottes Gerechtigkeit, entweder du bist wirklich Salz, was Gott gebraucht, oder du bist es nicht. Leute, es gibt ein Entweder-Oder. Also mit dieser Frage, ich weiß, es ist vielleicht etwas, vielleicht fällt es dir im Moment schwer, diese Connection zu machen. Ja, dass Jesus herausfordert, den Zuhörer über seine Gerechtigkeit nachzudenken. Aber dadurch, dass er mit dieser Frage einen Standard setzt, ein Standard deutlich macht, wird der Gefragte herausgefordert, eine Antwort zu geben und darüber nachzudenken. Und er wird feststellen, es gibt nur, dass ich wahres Salz bin oder nicht. Und somit, werdet ihr gleich im Text sehen, was er aufzeigt, habe ich die Gerechtigkeit oder nicht. Die nächste Frage, 46, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch dasselbe die Zöllner? Genau das Gleiche. Er fordert sie heraus und sagt, guckt mal, wie ihr euer Leben auslebt. Macht ihr es so, dass ihr Gutes tut denen, die Gutes tun? Habt ihr eure Gerechtigkeit aufgehoben? Denkt ihr seid gerecht? Leute, das Gleiche machen die Zöllner. Eure Gerechtigkeit ist nicht besser wie der Zöllner. Es ist identisch. Es ist eine Prüfung an die Menschen. Wo stehst du? Wenn du so handelst, wenn dein Leben gewisse Muster widerspiegelt und du in dem gleichen Muster lebst wie die anderen, dann ist dort keine Gerechtigkeit Gottes bei dir. Sondern da ist die gleiche wie der Zöllner. Und ein jeder verstand diesen Begriff, wenn auf einen Zöllner hingewiesen wurde. Das waren gottlose Leute, die keine Gottesgerechtigkeit besaßen. Also Jesus fordert mit in der Bergpredigt die Leute heraus, auf ihre Gerechtigkeit Acht zu geben und auf die Gerechtigkeit, selbstverständlich, die man haben muss vor Gott. Ja, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, Gottes Gerechtigkeit. Und das Problem der Menschen sehen wir hier bei dem, was Jesus fragt. Jesus' Fragen gehen in die Tiefe und gehen um das wahre Verständnis deiner Gerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Aber der Mensch dreht sich um das Äußere. Er beschäftigt sich mit den Dingen dieser Zeit. Er ist so diesseits gebunden und lebt nicht in dem, dass er auf die Gerechtigkeit Gottes ausgerichtet ist. Und deswegen die Fragen, die Jesus jetzt stellt, gehen darauf ein und sagen, okay, ich gehe mal auf euer Leben hinein, auf das Verständnis der Äußerlichkeiten. Mit den Fragen aus 6, Vers 27. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Leute, ihr beschäftigt euch mit dem Falschen. Wer kann eine Elle zusetzen? Ihr seid so, euer ganzes Leben geht nur um das Diesseitige. Und Jesus fordert sie heraus. Wer kann seinem Leben eine Elle zusetzen? 6, Vers 28. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung, um das Diesseitige? Es sollte etwas anders eure Sorge sein, das Wahre. 7, Vers 3. Siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Auch das ist nur eine Betrachtung des Äußeren. Und Jesus geht darauf ein und sagt, liebe Menschen, die ihr mir zuhört, ihr habt ein anderes Problem und ihr beschäftigt euch nur das, was das Auge sieht und um eure Fetzen, was ihr trägt, um euer Leben, um euer Fitness, dass es euch gut geht und so weiter und so fort. Aber das versteht ihr nicht. Es geht um eine Gerechtigkeit. Es geht um eine Gerechtigkeit Gottes. Und parallel zu diesem zeige ich euch jetzt auf, wie er die Gerechtigkeit Gottes ihnen ausmalt und klarstellt. Matthäus 6, 30. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, also Gottes Bild, wäre besser gesagt wie Gottes Gerechtigkeit als erstes. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Kennt ihr Gott? Also das Menschenbild, Jesus konfrontiert sie mit dem Menschenbild und Jesus konfrontiert sie mit dem Gottesbild und sagt, Leute, ihr beschäftigt euch damit, kennt ihr Gott nicht? Wisst ihr nicht, dass er dafür sorgen wird? 7, Vers 9. Welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Ihr kennt doch einander, ihr wisst, wie ihr handeln würdet. Und im Text macht er es deutlich, wie viel mehr Gott. Leute, habt ein richtiges Gottesbild. Also das Menschenbild und das Gottesbild wird hier hingestellt. Aber ich bin so froh, dass der Text nicht durch Fragen, aber durch die Aussagen Gottes das Gottesbild sehr deutlich klarstellt, dass die Leute nicht rumrätseln müssten. Jesus hat ihnen nicht nur die Frage gestellt, versteht ihr, kennt ihr Gott, sondern hat auch die Antwort darauf gegeben, wer Gott ist und wie er ist. Und wie der Mensch ist. Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern dennoch gute Gaben zu geben vermögt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ihr Lieben, so ist der Mensch und so ist Gott. Ihr müsst den Mensch kennenlernen und ihr müsst Gott kennenlernen. Und 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also Jesus überlässt die Frage, die Antwort nicht dem Volk, sondern das müsst ihr wissen. Und das ist erstmal die Grundlage, die wir sehen in diesem Matthäus-Evangelium, wo Jesus Fragen stellt. So stellt er es, man könnte sagen, auch an zwei Gruppen von Menschen. Aber es geht immer darum, um deine Gerechtigkeit, um das Verständnis, um das richtige Bild des Menschen und um das richtige Bild Gottes. Und ab diesem Text werden wir feststellen, dass Jesus sich an diese zwei Kategorien von Menschen wendet und ihnen Fragen stellt. Und zwar von 8, Vers 28, deckt er etwas auf. 8, 26, und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Er wendet sich hier an Menschen, die sich zu ihm bekannt haben. Ich würde sie bezeichnen als Jünger, als Menschen, die glauben, die Jesus nachfolgen. Die werden jetzt erzogen in einem richtigen Gottesbild. Weil, davor haben wir gemerkt, die Menschen sich so um das Äußere kümmern, erzieht Jesus sie, erzieht Gott sie in dem richtigen Verständnis Gottes, damit sie in ihrem Leben über das Äußere klarkommen. Also dieser Kontext, er zeigt auf, dass die Jünger in Not sind und die Frage, die er hier ihnen stellt, sagt: Kennt ihr Gott nicht? Er wird in eurer Not sorgen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, ihr Kleingläubigen? Ne, sie sind mitten auf dem Wasser im Sturm. Und Jesus offenbart mit der Frage Gott und sagt: Gott wird für euch sorgen. Ihr Nachfolger Jesu, ihr dürft es wissen, ihr dürft Gott als solchen kennen, der für eure Äußerlichkeiten sorgen wird. Nächstes, Matthäus 16, Vers 8, wieder: Ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Wieder ist das eine Frage an die Jünger und eine Offenbarung Gottes. Gott wird für euch sorgen. Sie haben kein Brot mitgenommen. Ich habe keine Zeit, um auf den Kontext näher einzugehen. Also, aber wir wissen, dass die Jünger kein Brot hatten und sich darüber jetzt Gedanken gemacht hatten. Und Jesus zeigt ihnen das wahre Gottesbild auf und macht ihnen deutlich, dass Gott über die Äußerlichkeiten, über die Dinge von dieser Welt sorgen wird. Ihr müsst Gott kennen. Parallel zu diesem stellt Gott Fragen auch denen, die nicht im Glauben stehen, die nicht Nachfolger sind. Und auch sie werden damit konfrontiert: Kennt ihr Gott? Matthäus 9, Vers 13, geht aber hin und lernt, was das heißt. Also, was heißt das? Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Er fordert die Leute heraus: Kennt ihr Gott? Wisst ihr, was Gott damit gesagt hat? Wisst ihr, was Gottes Wille ist? Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ihr Zuhörer, kennt ihr Gottes Willen? In Kapitel 15, Vers 13 werden diese gleichen Leute, die Nicht-Nachfolger, herausgefordert, damit, dass in der Frage es heißt: Kennt ihr euch? In Matthäus 15, Vers 3: Warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Kennt ihr euch? Wisst ihr, dass ihr Übertreter seid? Ihr übertretet das Gebot Gottes. Und damit konfrontiert er sie. Ihr müsst wissen, wer ihr seid. Ihr müsst Gottes Willen kennen auf der einen Seite und ihr müsst euch kennen auf der anderen Seite. Und nun folgt, geht es weiter an diejenigen, wieder zu den Nachfolgern Jesu, die Jesus nachfolgen. Matthäus 16, Vers 13, Vers 15. Für diejenigen, die Gott kennengelernt haben, die auf diesem Weg der Kennenlernung sind, die müssen es auch bezeugen, die müssen es vertiefen, dass sie Gott kennen. Und hier sehen wir die Frage, da sprach er zu ihnen, ich lese auch Vers 13, für wen halten die Leute den Sohn des Menschen? Also haben sie ein richtiges Gottesbild? Und jetzt ihr, Jünger, da sprach er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Habt ihr das richtige Gottesbild? Und wir wissen, dass in dieser Antwort, in dieser Frage, er sie stärkt und ihnen deutlich macht, wer er ist. Denn das hat er ihnen offenbart. Gott hat es ihnen offenbart. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Wir wissen, wer du bist. Leute, die diese Frage nicht beantwortet haben, wer Jesus ist, die sich nicht im Klaren sind, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, die werden im Text wieder herausgefordert, Matthäus 16, Vers 26, die müssen diese Frage beantworten. Es ist alles entscheidend darüber, das zu wissen, wer du bist und wer Gott ist, wer Christus ist. Und wenn du es nicht weißt, wirst du immer wieder dahin zurückgeführt, um dort Klarheit zu schaffen. Und wenn du auf der Seite bist, der es nicht beantworten kann, so höre diese Frage. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Wenn du diese Antwort mit den Jüngern nicht geben kannst, er ist Christus, der lebendige Gott, der Sohn Gottes, dann ist an dich die Frage, okay, was ist denn mit all dem, mit deinem ganzen Leben? Kannst du deine Gerechtigkeit erkaufen? Kannst du eines Tages deine Seele erkaufen? Oder glaubst du, dass es Christus allein machen kann? Also wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann überlege es. Womit willst du es denn erkaufen? Womit kannst du das Lösegeld geben? Es gibt noch das Nächste, was der Text uns jetzt schrittweise aufzeigt. Und zwar, wenn Gott uns gezeigt hat, er sorgt für unsere äußeren Nöte, für die Kinder Gottes, dann kannst du dir die Frage stellen, okay, aber wird er auch für meine geistlichen Nöte sorgen? Und hier die Fragen, die wir jetzt in Matthäus vorfinden, gehen auf die geistlichen Nöte ein. Sagen, ich habe euch Gott aufgemalt, er wird für euch sorgen. Ihr müsst das richtige Gottesbild haben für einen, der für eure äußerlichen Nöte sorgen wird. Und ihr müsst das richtige Gottesbild haben, der auch für eure geistlichen Nöte sorgen wird. Matthäus 18, Vers 12. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrt, lässt er nicht die 99 auf dem Berg und geht hin und sucht das Verirrte? Kennt ihr Gott, ihr lieben Nachfolger? Wenn du denkst, schaffe ich das bis zur Herrlichkeit, werde ich treu sein, wird er mich hineinführen, so wird uns hier mit der Frage, werden wir herausgefordert, kennt ihr Gott? Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eins verliert, wird er nicht hingehen und das suchen? Und Lukas fügt hinzu, Lukas 15, Vers 4, geht hin und sucht, wie lange, bis er es findet. Kennt ihr Gott? Wie viel mehr wird Gott? Diese Frage beantwortet die Gotteskenntnis zu deiner Heilssicherheit, zu deinen geistlichen Nöten. Also, die Fragen sind nicht einfach so, sondern sie gehen immer um Gottes Kenntnis und Menschenkenntnis. Und wenn du Christus kennst, wenn du Gott kennst, so wird das gestärkt. Also, Gott ist vertrauenswürdig. Gott kann man vertrauen. Und jetzt geht es wieder zu den Menschen, die nicht in der Nachfolge stehen. Jesus fragt und stellt ihnen Fragen. Matthäus 19, Vers 17, er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Wieder geht es genau zurück zu der Frage, weißt du, dass ich Jesus Christus, der Sohn Gottes bin, dass ich Gott bin? Hier ist ein Mann, der Christus nicht verstanden hat, der reiche Jüngling. Und mit dieser Frage, was nennst du mich gut? Weißt du eigentlich, dass Gott allein gut ist? Ich bin Gott. Du bezeichnest mich als gut. Verstehst du das, dass ich wirklich gut bin? Weil nur Gott allein gut ist. Hast du dieses Bild von mir? Hast du das richtige Bild von Christus? Niemand ist gut als Gott allein. Und hier nach Kapitel 20 kommen die Fragen Jesu fast nur noch an diese Menschen. Warum? Also an die Menschen, die nicht in der Nachfolge Jesu stehen. Warum? Weil in jeder Frage Gnade fließt. Und Jesus mit jeder Frage diese Menschen herausfordert. Und er wird sie immer darauf herausfordern, welches Gottesbild habt ihr und welches Menschenbild habt ihr. Matthäus 21, 25. Woher war die Taufe des Johannes? Also Jesus wird davor gefragt, woher hast du deine Autorität? Und Jesus beantwortet das mit einer Gegenfrage. Woher war die Taufe des Johannes, vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er uns fragen, warum habt ihr denn nicht geglaubt? Johannes, der vom ganzen Volk bekannt wurde als Prophet und anerkannt wurde, dass er von Gott ist, eigentlich wüssten sie, er ist von Gott. Und Johannes gab Zeugnis über Jesus, dass er das Lamm ist, dass er der Sohn Gottes ist. Sie müssten es wissen, wer er ist. Und Jesus fordert sie mit dieser Frage heraus. Nochmal, wisst ihr, wer ich bin? Johannes hat es euch bezeugt. Johannes, das ganze Volk, erkennt Johannes als den Prophet Gottes und dass er die Wahrheit gesprochen hat. Er hat das wahre Bild von mir offenbart. Er hat euch gesagt, wer ich bin. Also beantwortet diese Frage, wer ich bin. Und dann geht es weiter. 21, 28. Wisst ihr, wer ihr seid? Was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Er fordert sie heraus mit dieser Frage und sagt, ihr seid diejenigen, ihr seid dieser Sohn, der, wo er gerufen wurde, nicht gekommen seid. Erkennt ihr euch? Ihr seid es, ich rede von euch. Diese Fragen, was meint ihr dazu? Beantwortet diese Frage, was meint ihr dazu? Und dann gibt er ihnen dieses Gleichnis. Da sehen wir diese Herausforderung. Weiter zeigt er ihnen, Matthäus 21, 40, offenbart er ihnen Gott, wo er sagt, wie Gott handeln wird. In diesem Gleichnis sehen wir wieder, dass er sich präsentiert. Das Volk präsentiert Matthäus 21, hier geht es um den Weinberg, ja, also die Weinbergsbesitzer oder Verpächter, es sind die, Jesus zeigt ihnen, wer sie sind, Jesus zeigt ihnen, dass der Sohn, dass er es ist und er zeigt ihnen, wer Gott ist und was er machen wird. Wenn nun der Herr dieses Weinbergs kommt, was wird er mit den Weingärtnern tun? Es ist wichtig, dass die Leute, die nicht in der Nachfolge stehen, dazu gebracht werden, diese Frage zu hören bekommen. Kennt ihr auch diesen Gott, der richten wird? Kennt ihr den wahren Gott? Also, die nächste Frage, 22, 18, da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Und wisst ihr, dieser Abschnitt ist gekennzeichnet. Wir würden sagen, hier sind fast nur rhetorische Fragen. Hier wird keine Antwort erwartet, direkte, und trotzdem fließt Gnade. Warum? Weil in diesem ganzen Abschnitt er ihnen aufzeigt, wer sie sind. Verfolgt mit mir. Also von Kapitel 22 geht es los. Vers 18. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Ich habe mir hier was ausgelassen. Ich springe mal zu Vers 42. Und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Verzeihung, ich habe hier was was verwirrt, also von 42, und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Wieso nennt ihr denn David, nennt ihn denn David Herr? Also er zitiert ja aus dem Psalm. Herr, ich zitiere aus Psalm 110, Vers 1, Herr, Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist, was ich durcheinander gebracht habe, möchte ich korrigieren. Das ist das letzte Mal, wo Jesus sie hier nochmal herausfordert und sagt: Wisst ihr, wer ich bin? Ja, bevor ich euch konfrontiere, richtig konfrontiere und euch zeige, wer ihr seid, nochmal zu euch: Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der, von dem David schon gesagt hat, im Psalm 110, Vers 1. Und jetzt bitte folgt mir über die Konfrontation, wer sie sind. Matthäus 23, Vers 17. Ihr Narren und Blinde. Vers 19, ihr Narren und Blinde. Vers 23, wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler. Vers 24, ihr blinde Führer. Vers 25, ihr Heuchler. Vers 26, du blinder Pharisäer. Vers 27, wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler. Vers 28, erscheint auch ihr äußerlich von den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Vers 29, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Vers 33, ihr Schlangen, ihr Otterngezüchte, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Das ist, was Jesus ihnen deutlich macht, mit den Fragen, die er ihnen stellt, über sein Gottesbild, über das richtige Bild Gottes, über das richtige Bild Christi und über das richtige Bild von ihnen. Wenn du nicht die richtige Antwort geben kannst, wer Christus ist, dann musst du dich damit auseinandersetzen, mit diesem Kapitel, das damit endet. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Und nun endet Matthäus nochmal damit, dass er an seine Nachfolger etwas Ermutigendes macht, aber auch nochmal aufruft. Er hat es ja beendet sozusagen: Leute, ihr seid in Gottes Hand sicher, eure geistlichen Nöte, der Herr geht euch hinterher, er trägt euch, aber ihr habt noch eine Herausforderung. Und ich stelle euch eine Frage: Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Hier fordert er seine Nachfolger, nachdem sie das richtige Gottesbild verstanden und kennen, nochmal heraus. Nachdem sie wissen, dass Gott ihre äußerlichen, irdischen Nöte decken wird, dass er ihre geistlichen Nöte decken wird, ist eine Herausforderung an den Knecht: Wirst du das tun, was dir befohlen wurde? Wirst du in der Nachfolge wirklich hingebend leben? Oder wirst du die Nachfolge deinem Leben anpassen? Wirst du das Christsein deinem Leben anpassen? Oder wirst du dein Leben dem Christsein anpassen? Jesus beantwortet diese Frage nicht, sondern er lässt sie stehen an seine Jünger. Er sagt aber nur Vers 46 im gleichen Kapitel: Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solch einem Tun wiederfindet. Ihr Lieben, hier sahen wir, und ich gehe jetzt zurück zu Johannes, hier sahen wir Jünger, die aufgefordert wurden, alles zu verlassen, und sie kommen zu Jesus, und Jesus konfrontiert sie mit der Frage: Was sucht ihr? Jesus geht auf ihr Motiv ein und lässt sie stehen und sagt: Hört mal zu, überprüft euch selber, warum seid ihr hier? Warum wollt ihr mir nachfolgen? Was sind eure Gründe? Wollt ihr einfach nur einen Sündenheiland? Einfach nur das? Wollt ihr einfach so eine Lebensversicherung? Oder was sucht ihr? Es ist viel drin in dieser Frage. Also wenn Gott Fragen stellt, dann fließt dadurch Gnade für eine richtige Antwort und eine Herausforderung. Und die Antwort von den Jüngern und den weiteren Texten: